Also ich halte ganz sehr viel davon, dass wir sowas wie regulierte Selbstregulierung auch der Wirtschaft haben, auch eine Regulierung der Märkte. Das also, und da bin ich voll bei Jeff Jarvis, solange die Deutschen so dumm sind, dass sie diese Suchmaschine nutzen, haben sie es nicht besser verdient. Es gibt Alternativen. Ja? Und solange tatsächlich dieses...
Whom are you protecting? Serious, whom are you protecting?
Niemand,
if you call the people you're protecting stupid, that says that you are not an adequate protector of what they really want. Find out what they really want instead of what you think they should want. That's my advice to you, sir.
Ich weiß, dass die Menschen nicht wissen, was mit den Daten gemacht werden von Google und dass es ihnen so lange egal ist. Ja, sie wollen es nicht wissen und das halte ich für dumm.
Kobold Nummer 228, Preventlager. Hallo und herzlich willkommen zum 228. Kompott, den ich am heutigen bedeckten, aber immerhin noch nicht regnerischen Freitag, dem 24. September 2010, aufgenommen habe.
It is 13.04.
Jawohl, und noch genau 3 Monate bis Weihnachten. Komisch, vor 3 Monaten habe ich gesagt, es waren noch 6 Monate bis Weihnachten, ja. Kompott 215. Was es heute gibt, ist erstmal als Intro ein Ausschnitt aus einer Veranstaltung, von der Netzpolitik.org immer ganz dolle berichtet hatte. Thilo Weichert hält also die Nutzer für dumm und Jeff Jarvis widerspricht ihm. Ist schon interessant. Ja, ansonsten gibt es hier wieder die klassische Dreiteilung. 2 Teile Politik, 1 Teil Tech mit Mafia und Space. Wobei bei der Politik jede Menge Meldungen rumliegen. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau anhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Mafia-Meldungen, mit 2 Fanboy-Meldungen, mit auch 2 Space-Meldungen und auch der LHC ist mal wieder namentlich mit dabei und einem mehr. 19 Grad, partly sunnige. Nö, milde Grüße. Die 19 fühlen sich wie 19 oder in einer anderen App wie 22. Der Wind macht 15 bis, ich glaube, 22 km aus dem Southwest. Irgendwie sowas. Geht noch. Und laut Regenradar könnte es noch ein wenig feucht werden. Gegen Ende der Aufnahme. Aber so insgesamt gerade noch gehen. So. Da bin ich dann wieder. Nochmal, wenn ich das nicht sage. Da hätte ich mir als erstes mal erstmal eine Nokia-Spätung aufgeschrieben. Laut Heiser hat nämlich ein führender Nokia-Manager nach der Ablösung von Konzernchef Olli-Pekka-Kallaswo erstmals Strategiefehler des Unternehmens eingeräumt. Der weltgrößte Handyhersteller habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf den Paradigmenwechsel in der Mobilfunkindustrie einzustellen, sagte Strategievorstand Kai. Ach du je. Ich versuch's gar nicht. Erster, der Financial Times Deutschland. Während früher zunächst Mobiltelefone entwickelt und die Software an sie angepasst worden sei, stehe heute die Softwareplattform im Mittelpunkt. Ja, weil, das hatten wir ja als, hatte ich als Gerücht von Gruber letzte Woche schon, der da irgendwie eine Mail bekommen hatte, so, ja, die bauen zuerst die Hardware und schnitzen dann die, nehmen dann die Software, die dann gerade zu dem Zeitpunkt gerade irgendwo rumliegt. Na, während es beim heutigen Smartphone-Markt Android oder iPhone halt umgekehrt ist, da ist die Software da und dann gibt es die Hardware dazu. Aber ja, was jetzt auch rausgekommen ist, ist wohl irgendwie eher in den USA interessant, aber das neueste Nokia-Telefon, das N8, angekündigt, irgendwie soll noch im September rauskommen, naja, das wird wohl eher Ende Oktober. Ja, es gibt irgendwo vereinzelt Geräte, die irgendwo aufschlagen sollen, aber blub. Ja, und deutliche Worte fand der Nokia-Vorstand auch zum Rückstand bei Smartphones mit berührungsempfindlichen Bildschirmen. Berührbildschirme nenne ich die ja gerne. Wir waren spät dran, in das Spiel hineinzugehen. Dies sei aber nicht allein auf Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung des Nokia-Handy-Betriebssystems Symbian zurückzuführen. Vielmehr gehe es dabei auch um den Kulturwandel im Unternehmen. Bla bla, inzwischen sei Nokia aber gut gerüstet, bla bla. Ja, dazu fällt mir nur ein, das glaube ich im Zweifelsfall erst, wenn ich sehe. Na, weil also bisher ist mir irgendwie von Nokia noch kein iPhone-Killer über die Finger, in die Finger oder über den Weg gelaufen. Über die Finger gelaufen, ja, das auch nicht. So, dann haben wir hier eine Mafia-Ecke. Da ist gar kein Inhalt drin. Immerhin erklärt das, wo die Meldung hin verschwunden war. Ich wusste doch, irgendwo habe ich sie reingepastet. Gehabt. Aber ja. Dauert noch einen Moment. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wobei, wir könnten ja eigentlich auch mal Select All und dann da entfernen. Schneller. So, in der Mafia-Ecke vom letzten Freitag aus Netzpolitik.org. Am Mittwoch fragten wir noch nach einer etwas missverständlichen Äußerung der NDR-Pressesprecherin, ob der NDR gegen Depop.org vorgehen will, wo die depublizierten Inhalte von Tagesschau.de wiederzufinden sind. Heute gibt der NDR eine offizielle Pressemitteilung heraus, wo die Vorsitzende des NDR-Rundfunkrates Dagmar Gräfin Kersenbrock zu Wort kommt. Und das klingt sehr positiv. Doppelpunkt, Begin Quote. Depop.org ist ein Beispiel für die kreative Anarchie im Internet. Das zeigt, wie unsinnig kleinteilige Regulierungsversuche im Netz sind. Es besteht offenkundig großes Interesse an den Inhalten informativer Webseiten wie Tagesschau.de. Solange das so ist, wird es immer Menschen geben, die einen Weg finden, diese Inhalte auch verfügbar zu machen. Webseiten wie Depop.org sind ein Beleg für die Fragwürdigkeit des Drei-Stufen-Tests. Die Frau ist irgendwie in der christlich zensierenden Union. Und ja, ansonsten, also wenn das die offizielle Meinung jetzt vom Aufsichtsgremium sein soll, so ja, das zeigt, dass es kreative Anarchie im Netz gibt. Da kann ich mir leben. So, dann gibt es einen Gesetzentwurf in USA, mit dem die USA ein Abschaltrecht bekommen sollen. Und zwar gab es da erst irgendwie aus USA-Meldungen, da muss ich aber mal gucken, ich meine, ich hatte da auch irgendwelche deutschsprachigen Meldungen. Bei Telepolis zum Beispiel. Demokraten vertreten gerne die Interessen der Computer, Internet, Software und Kulturindustrie. Der Hauptsponsor des eingebrachten Combating Online Infringement and Counterfeits Act. Senator Patrick Leahy hat denn auch vor allem Wahlkampfgelder von Anwälten und Rechtskanzleien wie Intellectual Ventures LLC aus der Computer- und Internetbranche und von Medienunternehmen wie Time Warner oder Walt Disney erhalten. Bla 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 bla. Bla bla. Das Gesetz würde dem Justizministerium die Möglichkeit bieten, über eine Anordnung an den Domain-Name-Registrar der Websites oder der Registry in den USA Schurkenseiten, Rogue Websites, aus dem Verkehr zu ziehen, indem die Auflösung eines Domainnamens in einer IP-Adresse blockiert würde. Wer dann eine URL einer Webseite eingibt, würde auf einer Error-Seite landen. Die Registries für die TLDs .com, .org und .net befinden sich in den USA und würden so dem Justizministerium unterstehen. Bei anderen TLDs wäre das Vorgehen dann schon nicht mehr so einfach möglich. Der Gesetzentwurf sieht dann vor, dass die US-Internet-Provider für US-Internet-Nutzer die Auflösung der Adresse sperren müssten. Der Inhaber der Webseite müsste benachrichtigt werden und würde das Recht haben, einen Widerspruch gegen die Anordnung einzulegen. Überdies soll eine Liste von Websites angelegt werden, die im Verdacht der Piraterie stehen, aber gegen die noch keine Anordnung erlassen wurde. Oder anders ausgedrückt, die USA sollen ein Zensurrecht bekommen, was dann sogar noch ein bisschen weiter geht als die Zensurrechte in anderen Ländern. Weil dadurch, dass sie halt an zentralen Schaltstellen für diverse Top-Level-Domains sitzen, können sie da halt gleich den großen Schalter umlegen. Und dann sind die auch wirklich nicht mehr erreichbar. Da reicht es dann nicht, einen alternativen DNS-Server zu nutzen. Weil sobald man irgendwo sich die Hierarchie hochfragt, kommt man irgendwann dann bei den offiziellen Top-Level-Domain-Servern vorbei. Und wenn die sagen, gibt's gar nicht, da ist halt etwas schwieriger aufzulösen. Na, das ist toll. Ne, Rogue Websites. Und ich hatte eigentlich gedacht, ne, Internetzensur sei in den USA unmöglich, weil da gibt es ja Freedom of Speech als eigenen Verfassungszusatz. Aber ganz offensichtlich sehen das da ein paar Dummpfeifen anders. Ja. 12.20 Uhr haben wir. So, dann hat das Europaparlament am Mittwoch den sogenannten Gallo-Bericht zur besseren Durchsetzung von Rechten der geistigen Umnachtung, des geistigen Eigentums im Binnenmarkt mit der 328 Stimmen verabschiedet. 245 Abgeordnete stimmten dagegen. In dem Initiativbericht spricht sich die französische EU-Abgeordnete und Sarkozy-Parteigängerin Marielle Gallo für einen repressiveren Ton in Sachen Urheberrecht aus. Hintergrund ist die von der Kommission geplante Reform des Urheberrechts für den digitalen Binnenmarkt in Europa. Der Bericht hat zwar keine gesetzgebende Wirkung, könnte aber für die Kommission richtungsweisend sein. Na, also so ein Bericht, der, wie war das? Da gibt es so ein bisschen Kritik, der vermischt viele vage Begriffe und Themen wie Urheberrechtsverletzungen im Netz, inklusive nicht kommerzieller Vervielfältigungen und Fälschungen materieller Güter. Die eigentliche Gefahr, da schädigend für Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher, die man getrennt voneinander diskutieren sollte, fordert dann mehr Repression, da angeblich durch viele Scharingen Schaden verursacht wird, obwohl eine Studie des US Government Accountability Office genau das Gegenteil herausgefunden hat, beziehungsweise herausgefunden hat, dass alle Schadensbehauptungen irgendwie nur aus der Luft gegriffen sind. Außerdem fordert er nicht legislative Maßnahmen, um File-Sharing zu bekämpfen. Solch nicht legislative Maßnahmen, auch freiwillige Vereinbarungen genannt, wurden bereits in einer Mitteilung der Europäischen Kommission zur Durchsetzung der Rechte an geistiger Umnachtung erwähnt. Diese vertraglichen Sanktionen gegen Personen, die nicht kommerzielles File-Sharing betreiben, werden von Verwertungsindustrie und kooperativen Netzbetreibern festgelegt. Nur so frei nach dem Motto, nö, wir machen da gar keine Gesetze, nur, und wenn es keine Gesetze gibt, kann sich auch niemand gegen wehren. Ne, weil werde ich mal gegen irgendwelche Verträge, das ist dann schon nicht mehr ganz so trivial. Aber hey. Und die Berichterstatterin Marielle Gallo vergewisserte sich, dass kein Änderungsantrag für eine Differenzierung von kommerziellen und nicht kommerziellem File-Sharing mit der Abstimmung im Industrieausschuss durchkam. Na, weil dies ist ja skandalös. Ne, mit Raubmordkopien werden ja Milliarden verdient. Dadurch, dass Leute kostenlos irgendwas irgendwo hinstellen, damit werden Milliarden von wem denn? Na? Also, Das EU-Parlament hat mal wieder bewiesen, dass die Abgeordneten, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht genügend Rückgrat haben. Also 300 Dingsenbumsig von den Abgeordneten haben nicht genug Rückgrat. Man könnte es auch etwas schärfer formulieren, die haben einfach keinen Arsch in der Hose. Ich weiß nicht, was die sonst so in der Hose rumtragen, aber einen Arsch nicht. So, dann gibt es ein paar Fanboy-Meldungen, als wir da den i-Zeitungsladen haben. Angeblich soll nämlich Apple an einem insbesondere für das iPad gedachten digitalen Zeitungskiosk arbeiten, der ebenso wie der iBookstore unabhängig vom App Store existieren soll, meldet Bloomberg laut FSC-Kalog unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dieses neue, auf das Abonnieren von Zeitungen und Magazinen hin ausgerichtete Angebote wäre in einigen Monaten startbereit. Die Verhandlungen laufen allerdings noch und könnten scheitern. Bliblablub, ich nehme mal einfach so in den Raum hin an, dass das dann so schätzonometrisch mit der nächsten Major-Version von iOS kommen wird. Also so Mitte nächstes Jahr würde mich nicht überraschen. Und dann kommt das halt irgendwie in iOS 5. Nach Angaben einer Quelle könnte Apple mit dem Startschuss bis zur wahrscheinlich für Anfang 2011 geplanten Vorstellung der zweiten iPad-Generation warten. Außerdem entwickelt Apple angeblich eine Software, die es für Verlage einfacher gestalten soll, ihre Inhalte zu digitalisieren und beispielsweise um Videos zu erweitern. Zudem soll das Unternehmen an Servertechnologie arbeiten, mit der die elektronischen Publikationen regelmäßig aktualisiert werden, ohne dass der Käufer die jeweilige Zeitung oder App dafür öffnen müsste. Per Push. Zeitung. Na gut, wenn sie sich selbst aktualisiert. Andererseits, was bringt mir das, dass sie sich selbst aktualisiert, wenn ich sie nicht angucke? Da habe ich nichts von. Das verbrät Bandbreite. Und wenn ich sie mir angucke, naja, also, ja. Ist eine Meldung, die ich mir am Samstag reingeklebt habe. Gehst du wohl zum nächsten Eintrag? Am Montag habe ich mir Apfelhausen hier reingebaut, weil es gibt noch einen Apple Store, der dir jetzt am Wochenende öffnet. Nämlich in Oberhausen, wo auch immer das liegen soll. Ich habe so spontan keine Ahnung. Im dortigen Einkaufszentrum Zentro soll der öffnen und man kann den auch schon in der App Store, in der Apple Store App Store App sehen. Dummerweise gibt es die Apple Store App nicht im deutschen App Store. Deswegen kann man den deutschen Apple Store nicht in der App finden, weil man die App nicht findet. Ich sage ja, man hat irgendwie einen englischen oder einen amerikanischen Account irgendwo. Ja, da ist dann auch bestätigt, ja, am Samstag machen die da auf. Nein, ich weiß gar nicht, wo das ist. Von daher überlege ich auch gar nicht, ob ich da hinfahren sollte. Ich habe hier einen Apple Store. Und ich habe auch im Moment irgendwie nicht das dringende Bedürfnis, noch mehr Spielzeug käuflich zu erwerben. Ich habe schon genug Spielzeug. Beziehungsweise das nächste Spielzeug, was ich mir dann käuflich erwerbe, könnte in Richtung Fritzbox gehen. Ja, eine, die dann auch IPv6 künden wird. Aber ja. So, dann will Google laut Heise an Apps mitverdienen. Nämlich gegenwärtig erhalten Entwickler noch sämtliche Einnahmen für ihre in Googles App Store feilgebotenen Programme. Der IT-Konzern will dann für alle kommerziellen Applikationen des vor einem halben Jahr gestarteten Marktplatz 20% der Einnahmen als Gebühr veranschlagen. Allerdings ist die für die Rechnungsabwicklung dann verpflichtend erforderliche API noch gar nicht fertig, schreibt Googles Produktmanager für Googles App Shop in einem Update zur Rechnungs-API und den Bezahlbedingungen. Und Google möchte demnächst auch an Apps mitverdienen, hat allerdings die API noch gar nicht fertig. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was zum Kuckuck wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Aber plus die Entwickler für Android-Apps haben halt das Problem, dass es doch sehr unterschiedliche Hardware gibt, die Android nutzt. Immerhin ist mir zu einer Meldung von letzter Woche so frei nach dem Motto, ja, also Android-Version 2.2 wäre ja gar nicht für Tablets geeignet, ist mir dann irgendwann auch mal eingefallen, was denn eigentlich für Tablets geeignet sein soll. Nämlich das immer noch nicht existierende Chrome OS. Vielleicht gibt es ja einen Update-Pfad von Android nach Chrome. Toll, ihr könnt hupen. Am Sonntag gab es dann einen Bericht, dass es mehrere hunderttausend Widersprüche gegen StreetFeV geben würde. Berichtet Herr Spongel, wo sich mir die Frage aufdrängt, woher wollen Sie denn diese Information haben? Na, einfach nur sich hinzustellen und etwas als Tatsache zu behaupten, ist mir an der Stelle ein bisschen dünn. Woher sollen denn diese Zahlen kommen? Na, vor allen Dingen, wenn Frau Aigner rumgebrüllt hat, dass Google doch böse wäre, weil sie ja nicht veröffentlichen, wie viele Widersprüche es gäbe und die sollten doch transparent werden. Aber ja, die Meldung hatte ich ja auch mal im Podcast. Und jetzt hat also Spongel angeblich ganz viele Widersprüche mitbekommen, wie auch immer das gehen soll. Na, also, mich würde halt wirklich mal interessieren, woher die Zahlen haben wollen. Und wie belastbar sind die? Plus mehrere hunderttausend Menschen ist irgendwie eine Nichtaussage. Wie viele Widersprüche gibt's? Dann gibt's von Intel ein ganz tolles neues Geschäftsmodell, nämlich Shareware-CPUs, nennt Fefe die, ist durch die Technologienachrichten in der Woche geschwappt. Und zwar kauft man sich da irgendwie so eine CPU und die hat halt gewisse Leistungsmerkmale. Und neben der CPU gibt es auch gleich noch so Rubbelkarten. Wenn man die dann einlöst, für 50 US-Dollar kauft und einlöst, dann kann man mehr L2-Cache und eine Hyper-Threading freischalten. Oder anders ausgedrückt, die CPU, die man kauft, kann mehr, als man so nutzen darf. Und dann darf man sich halt zusätzliche Funktionen freikaufen. Was dann allerspätestens irgendwie die Frage aufwirft, wie? Ich kaufe das Ding, das ist meins, aber ich darf trotzdem nicht damit tun und lassen, was ich will. Also die Richtung gefällt mir nicht. Na, und ja. Ja, plus es wirft halt die Frage auf, wie lange dauert es, bis die Freischaltdingsbums-Seite bzw. irgendwas da drinnen gehackt ist, bis man sich dann halt die billige CPU kauft und sich dann irgendwie die CPU freihackt. Ja, so richtig dolle verboten sein kann das eigentlich nicht, ne, weil so DMCA-Style, ja, aber das ist doch ein Kopierschubs. Ja, was ist denn da geschützt? Was kopiere ich denn? Ich schalte mir nur Features frei, die ich sowieso schon bezahlt habe. Also bisher war es ja so, dass bei CPUs häufiger mal vorkam, dass die als weniger verkauft wurden, als sie eigentlich theoretisch hätten können, weil nach dem Fertigstellen die bei irgendeinem Test nicht sauber abgeschnitten haben. Also wenn man die, keine Ahnung, eine CPU mit 3 GHz laufen lässt und die macht nur noch Fehler oder macht zu viele Fehler, und dann kann man die halt nicht als 3 GHz CPU verkaufen. Wenn sie aber mit 2 GHz läuft, dann macht sie weniger oder gar keine Fehler mehr. Ja gut, dann wird die halt als 2 GHz CPU verkauft. So wird aber auch entsprechend per Hardware so runtergedreht, dass sie halt nur noch das kann, als was sie verkauft wird. Und jetzt gibt es hier CPUs, die können eigentlich mehr als das, wofür sie verkauft werden. Und kann man dann per Software freischalten. Oder anders ausgedrückt, der Produktionsprozess ist zu gut geworden. Die haben nicht mehr so viel Ausschuss. Oder wie oder was. Also so richtig, richtig glücklich bin ich mit dem Konzept nicht. Ich weiß auch nicht. So. Dann gibt es einen Termin für Microsofts neues Handy-Betriebssystem Windows Phone 7. Das Series haben sie ja irgendwann mal verloren. Wahrscheinlich, weil auch irgendwie den Microsoft-Verantwortlichen aufgefallen ist, dass Windows Phone 7 Series TM einfach irgendwie ein bisschen arg lang ist. Und nicht gar so schnell von der Zunge geht wie iPhoneOS oder iOS oder Android oder was weiß ich. Und da gibt es jedenfalls also jetzt einen Termin. Nach Informationen der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag sollen laut Heise die ersten WP7-Handys ab dem 21. Oktober in Deutschland verkauft werden. Der US-Marktstart solle dann erst im November erfolgen. Was ja sowieso irgendwie putzig ist, wo sich die Amerikaner irgendwie künstlich drüber aufregen. Ich kann da nur grinsend daneben sitzen und sagen, ja, das iPad hattet ihr einen Monat früher als wir. Gut, warum hier irgendjemand ein Windows Phone 7 haben will, leuchtet mir jetzt irgendwie nicht akut ein, aber mag ja Leute geben, die das mögen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich mir ein Windows in einem Telefon lustig finde, aber ja. Da gibt es jetzt auch in YouTube so ein tolles Demo-Video, wo angeblich jemand einen HP Slate hat. Und der soll einen eigenen Control-Alt-Delete-Button in Hardware haben. WTF. Ja, läuft mit Windows 7. Von daher WTF. Die koreanischen Handyhersteller Samsung und LG sowie HTC aus Taiwan wollen zum Auftakt mehrere Modelle vorstellen, berichtet die Wirtschaftswoche. Auch der Computerbauer Dell werde mit Microsoft kooperieren, könne aber seine eigenen Geräte nicht rechtzeitig zum Marktstart fertigstellen. Am 11. Oktober werde das neue WP7, Nachfolger von Windows Mobile, erstmals in New York vorgestellt. Was da ja schon irgendwie so ein bisschen gemein ist. Hier, wir zeugen euch was, aber ihr kriegt das sowieso erst später. Ja, ich meine, umgekehrt war es beim iPad auch gemein. Vor allen Dingen, als dann irgendwie die US-Tech-Journalisten, Blogs alle schon drauf rumritten. Ja, und jetzt haben wir ja alle ein iPad. Nein, hatten wir nicht. Aber ja. Ja, und da wird sich dann abwarten lassen, was da rauskommt. Es steht zu vermuten, wenn das Ding nicht irgendwie super großartig toll sein sollte, dann wird es nicht so akut abheben, weil es ja in einen ohnehin schon vorhandenen Markt rein will. Und gerade bei Mobiltelefonen, die gerne nur noch mit Vertrag verscherbelt werden, ist es halt auch nicht so trivial, da einfach mal eine Reihe Neukunden ranzukarren. Von daher, ja. Ja, plus Windows Phone 7, als es noch Sirius mit Nachnamen hieß, hat ja auch schon die Meldung verursacht, dass es keine weder Copy noch Paste enthalten werde. Was mich dann doch irgendwie an ältere iPhone OS Generationen erinnert hat. Wow. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Copy und Paste leben kann. Hier mein halbes Outline ist Copy and Paste, beziehungsweise was mein halbes, mein ganzes Outline ist Copy and Paste. Also ja. Dann feixt ein ranghoher Microsoft Manager laut Golem über die Java-Klage. Es ist interessant, wenn Android als ein freies Lizenzmodell dargestellt wird. Oh Leute. Ja. Sagte Tivanka Elawala, Finanzchef von Microsofts mobile Kommunikationssparte, auf der Deutsche Bank Technologie-Konferenke in San Francisco. Oder man muss Deutsche Bank Englisch aussprechen. Das ist, ja, also jedenfalls so ein Microsoft-Fuzzi macht sich drüber lustig. Ja, Oracle klagt gegen Google. Haha, ist ja lustig, dass Google sagt, Android sei ein freies System. Ja, naja, ich meine, so ganz Unrecht haben sie nicht. Also erstens ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Google-Betriebssystem nutzende Mobiltelefone das eine oder andere Software-Billigpatent verletzen könnten von irgendwelchen anderen Firmen. Und dann ist die Frage, was da halt aus der lustigen Klage da wird. Aber ja, auf der einfachsten Stufe betrachtet verursachen die Streitigkeiten um Verletzungen der geistigen Umnachtung des geistigen Eigentums Kosten. Darum müssten von Geräteherstellern, die Android einsetzen, schon im Voraus Kosten einberechnet werden und damit sei Android nicht kostenlos, führte Elawala aus. Na, das Putzige ist, Microsoft ist ja irgendwie die eine Firma im Markt, die ein Mobiltelefonbetriebssystem verkaufen will. Ja, weil Android kriegt man so für umme. Oder es ist zumindest nicht bekannt, dass die Handyhersteller da Geld für bezahlen müssten. RIMS-Betriebssystem kriegt man gar nicht. Nokia kriegt man ja auch nicht. iPhone OS alias iOS kriegt man auch nicht. Also im Wesentlichen konkurriert Microsoft da sowieso nur mit Google. Google gibt sein Betriebssystem für umme ab. Microsoft will dafür Geld. Schätzonometrisch. So, von daher ist klar, dass sie da irgendwie gegen oder mit dem Verfahren großen Spaß haben. Aber ja, lustig wird's halt erst, wenn dann Windows Phone 7 Telefone irgendwo auch zu haben sind und dann auch tatsächlich mal Leute sich eine fundierte Meinung über die Dinger bilden können, indem sie die mal anfassen und feststellen, sind die gut, sind die schlecht? Ist das was, was man haben will? Ist das was man nicht haben will? Ja, solange wie es das irgendwie nur als, naja, kommt irgendwann demnächst TM gibt, kann man sich ja keine Meinung drüber bilden. Von daher. So, dann gibt's so ein Erschreck. Wer die Firewall, die kostenlose Firewall von Zone Alarm eingesetzt hat, hat irgendwann in der letzten Woche eine Virenwarnung, eine vermeintliche, vorgesetzt bekommen. So frei nach dem Motto, ha, du hast einen Virus, der ist ganz doll schlimm, was eigentlich nichts anderes war als eine Werbung für das Antivirenprodukt von der Firma Zone Labs, Zone Alarm Labs, Labs Dingsbums, wie auch immer die da offiziell heißen. Na, und so hier so Scareware, das kennt man eigentlich sonst immer nur aus dem Bereich von wirklich illegalen Programmen. Jetzt machen die das doch selber, bauen das da in ihre blöde Firewall ein. Das war wohl offensichtlich eine dämliche Idee. Und wer nicht genau hinschaut, der könnte halt sofort in Panik geraten. Also mit der Werbekampagne da, Checkpoint war es, für die da geworben wurde. Mit der Werbekampagne machen sie sich keine Freunde. So irgendwie gar keine. Ist eine Meldung, die ich aus dem Heise-Ticker am Montag rausgeflöht habe. So, dann gibt's Space-Meldungen. Der STS-133 Rollout ist passiert. Nämlich am Dienstag ca. 1.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit sind sie losgerollt. 7.25 Uhr Größenordnung angekommen, 7.49 Uhr war dann der offizielle Zeitpunkt, wo sie dann Hard Down hatten. Also da sind sie dann so fest installiert, ist die Startrampe so fest installiert gewesen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt alles fest. Nächste Schritte sind dann Am 7. Oktober kommt die Nutzlast zum Pad. Am 11. Oktober wird sie in den Orbiter installiert. 15. Oktober ist ein Launch Day Dress Rehearsal Test, wo die Astronauten schon mal den ganzen Countdown durchgehen und das schon mal durchprobieren. Am 16. Oktober werden die Payload Bay Doors geschlossen, die Laderaumtüren. Am 28. Oktober sollen die Astronauten dann für den Start ankommen. 29. Oktober geht der Countdown los. Und am 1. November 16.40 Uhr EDT, was schätzonometrisch irgendwann in der Nacht sein dürfte, hiesiger Zeit, soll Discovery zur letzten Mission abheben. So, und dann habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber in der letzten Nacht hätte eigentlich Soyuz TMA, was war es doch gleich, 18, Expedition 24 ablegen sollen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil irgendwie ein Latch-Indicator nicht grünes Licht gegeben hat. Also irgendwas war da nicht in Ordnung, hardware-seitig eventuell. Jetzt versuchen sie es einen Tag später. Also kann durchaus sein, wenn ihr das hier dann, wenn diese Datei hier im Feed auftaucht und ihr die hören könnt, dass das dann schon erledigt ist. Das weiß ich nur nicht. So, dann gab es am Dienstag ein Twitter-Loch. Eine Cross-Site-Scripting, riesengroßes Loch, Skandal, Ausrufezeichen 1112. Da gab es nämlich Tweets, die mit irgendwelchem JavaScript romantiert haben, die dann sich selbst getweetet haben, was irgendwie noch in der Kategorie harmlos war. Soll wohl auch irgendwie schlimmere Sachen gegeben haben, die irgendwelche Porno-Links fallen lassen haben. Gut, die löscht man dann einfach wieder aus seiner eigenen Timeline und wer die ist. War halt irgendwie ein Loch, was nur auf der Webseite auftrat. Ich konnte dann hier von Twitty auf dem iPhone grinsend zugucken, wie andere Leute reingerannt sind in den Fehler. So, und dann habe ich mir am Mittwoch den LHC mal wieder ins Outline reingeschrieben. Nämlich so bummelig 16.55 Uhr gab es den ersten Stable Beams mit Bunch Trains, 24 Bunches. Der hat dann auch bis 6 Uhr irgendwas am nächsten Tag gehalten. Jetzt in der letzten Nacht gab es dann nochmal wieder einen größeren Stable Beams Lauf, da allerdings schon mit Dingsen 50. Und die wollen noch auf irgendwas deutlich über 100 Teilchenpakete hoch. Bunch Trains heißt so irgendwie im Wesentlichen, sie machen nicht mehr für jedes Teilchenpaket alleine einen Einschuss in den Ring, sondern hauen da irgendwie Teilchenpakete am Stück rein. Immer so 8 pro Schuss. Was dann irgendwie das Betanken schneller macht, einfacher macht, wie auch immer. Ich meine, wenn man da einige Milliarden Teilchen da reinwirft, das macht schon mehr Spaß, wenn man die nicht einzeln einwerfen muss. Von daher, ja. Im November dürfte dann übrigens Ion Physics anstehen, das wird auch noch spannend. So, und dann habe ich noch eine This Just In-Meldung. Wobei, die habe ich hier noch gar nicht. Unser herzallerliebster Innenminister hat jetzt nämlich schon angekündigt, dass er ein paar lustige Terrorverschärfungen haben will. Sowas wie Online-Durchsuchung für die Polizei und ähnliches Genöle. Da muss ich mal gucken, dass ich für die nächste Woche dann mal eine ordentliche Meldung finde. So Quelle Welt finde ich irgendwie nur begrenzt lustig. Aber ja. Da kommt auch noch wieder was, ne? Herr de Maizière, der ja niemals irgendwas verschärfen will und hält sich bei der Gelegenheit übrigens auch nicht an den Koalitionsvertrag, der da sagt, so, ja, also erstmal die vorhandenen Mittel sinnvoll ausschöpfen und nicht einfach weitere Befugnisse verteilen. Aber das ist ihm wohl völlig pups egal. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke kommt ein Stück Musik aus Uehlendorf. Das ist jetzt wirklich überraschend, das habe ich ja irgendwie noch nie gemacht. Und zwar Saltatio Mortis, passend zum Datum, gibt es nämlich Equinox. Stammt von Samstag, 20.15 Uhr, habe ich mir aufgeschrieben. Equinox, auch bekannt als Tag- und Nachtgleiche, war am 23. September, 4.09 Uhr, stand die Sonne senkrecht über, fragt mich mal, nicht im Äquator, oder? Ja, doch, dem Äquator, ja doch, dem Äquator. Und ist eine Aufnahme vom Uehlendorf Samstag, deswegen wieder mit den falschen Mikrofonen, mit denen die Richtung Publikum und nicht Richtung Bühne geguckt haben, weil ist mir erst am Sonntag aufgefallen, dass man das da tatsächlich beheben kann. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die verstärkte oder die nicht verstärkte Fassung nehme. Wenn ich die nicht verstärkte Fassung nehme, ist es leise. Wenn ich die verstärkte Fassung nehme, dann ist es laut. Kann allerdings teilweise zu laut sein. Ist 2 Minuten 57 lang. Wobei man ja bei dem Lied dann auch mal mitkriegt, das Publikum in Oehendorf ist einfach cooler als das Publikum überall sonst. Die singen nämlich ordentlich mit. Zumindest die meiste Zeit. So, und danach gibt's dann aus Extra 3 vom 18. September rausgeklaut, weil das Standalone-Video nicht runterladen wollte, weil der Link irgendwie kaputt war. Bugel, Alexander Lehmann. Auch bekannt als der Macher von Du bist Terrorist und anderen lustigen Rette deine Freiheit, genau, und anderen lustigen Videos. Der hat mal wieder ein Video gemacht und weist dann mal darauf hin, dass wenn der Staat, also Frau Aigner, sich damit brüstet, wie schlimm das doch ist, dass Häuser von der Straße aus fotografiert werden, dass das irgendwie so ein bisschen absurd ist, dass nur ausgerechnet der Staat, der uns allen in die Konten glotzt, der uns allen in die unter die Unterwäsche glotzen will an den Flughäfen und andere lustige Dinge plant. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwie ein drittes View gab es noch. Buddy View, Konto View und noch irgendwie was. Und dass dieser Staat sich also besser mal schön die Füße stillhalten sollte, weil der hat nun mal gar kein Recht, da irgendwie rumzupöbeln. Ja, mal ganz davon abgesehen, bei Nacktscannern, das hatte ich jetzt nicht als eigene Meldung, aber in Italien würden die Nacktscanner gerade, oder werden die Nacktscanner gerade an den Flughäfen wieder abgeschafft, weil die ein totaler Misserfolg waren. Hier in Hamburg werden sie nächste Woche eingeführt. Werden uns dann als totaler Erfolg verkauft werden, auch wenn man da, drücken wir es mal vorsichtig aus, mit der Firma, von der die gekauft werden, durchaus Probleme haben darf. Weil die stellt ja schließlich Streubombenzeug her. Und die sind verboten überall, außer in den USA. Ja, so, jedenfalls gibt's Bugel, 3 Minuten 12 ist das lang, kriegt ihr dann auf die Ohren und genau, ich sag dann einfach mal erstmal wieder danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. 12.47 Uhr haben wir es, dann sage ich, drohe ich erstmal damit, dass ich eventuell, möglicherweise, vielleicht unter Umständen potenziell nächste Woche wieder unterwegs sein könnte und vielleicht sogar was aufnehmen könnte dabei und genauso vielleicht das sogar ins Internet stellen könnte und dann könntet ihr euch das eventuell, möglicherweise, vielleicht sogar noch da runterladen. Raubmaulkopien. Und ja, da drohe ich einfach mal mit und dann sage ich viel Spaß mit Equinox von Saltatio Mortis und Bugel. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
jetzt was ganz anderes. Die Achse des Bösen hat ein neues Mitglied. Neben dem Iran und Nordkorea führt unsere Bundesregierung jetzt auch Google in der Liste der Schurkenvereine. Sie wissen schon, das ist dieses Internetunternehmen, das überall mit diesen Autos hier rumfährt und Schnappschüsse macht, um sie dann ins Internet zu stellen. Google Street View nennt sich diese Schweinerei. Aber keine Sorge, unsere Bundesregierung tut was dagegen und hat eine wirklich effektive Empörungsmaschinerie gegen Google in Gang gesetzt. Sie können also ruhig wieder nackt den Rasen mähen. Keine Sorge. Unserer Bundesregierung liegt nämlich ihre Sicherheit am Herzen. Dafür tut sie auch so einiges. Und Alexander Lehmann zeigt Ihnen mal was.
Vergessen Sie Google. Jetzt gibt es Boogle, der Datensammeldienst Ihrer Bundesregierung. Dank unserem jahrelangen Einsatz für die innere Sicherheit können wir Ihnen einen ganz speziellen Dienst anbieten, Boogle Street View. Wir haben dafür gesorgt, dass in allen Städten Überwachungskameras hängen. Die machen nicht so uralte Standbilder wie bei Google Street View. Nein, unsere Kameras übermitteln uns spannende Live-Bilder rund um die Uhr. Und das unzensiert. Aber das Tollste ist, bei uns sehen Sie nicht nur die Fassaden. Mit Google Street View können Sie sogar in die Häuser hineinschauen. Aber das ist längst noch nicht alles. Bei Google gibt es jetzt auch den Dienst Google Konto View. Denn wir haben uns für das sogenannte SWIFT-Abkommen eingesetzt. Alle Ihre Kontoaktivitäten innerhalb Europas werden dank des Abkommens an die USA weitergeleitet und können so auch von anderen eingesehen werden. Doch Konto View ist noch viel mehr. Glücklicherweise sammeln unsere Behörden auch alle Kontoauszüge von Hartz-IV-Empfängern. Und dann gibt es dank unserem Einsatz ja auch noch die Schufa. Die wissen ganz genau über alle Kontostände Bescheid. Aber, Sie haben doch nichts zu verbergen, oder? Dann wird Ihnen auch unser Dienst Google Body View gefallen. Dank unserem Einsatz wird er gerade am Hamburger Flughafen getestet. Mit unseren Nacktscannern wissen wir endlich, was Sie so drunter tragen. Um das System weiter zu verbessern, können die Geräte die hübschen Bilderchen auch abspeichern. Und wenn wir jetzt noch die Daten von Google Street View, Konto View und Body View vereinen, schaffen wir die totale innere Sicherheit. Google. Was Google kann, können wir schon lange.